Haben Brüssel und London geliefert?
Ja, also ich würde sagen, jetzt auf jeden Fall mal schon. Beide haben sich auf einen Deal geeinigt. Dieser Deal verhindert jetzt vor allem einen No-Deal-Brexit, also einen Brexit ohne Abkommen, der ja wirklich sehr, sehr schlimm gewesen wäre für die britische Wirtschaft, für die irische Wirtschaft, aber natürlich auch für die europäische und auch die deutsche Wirtschaft. Insofern ist das jetzt erstmal eine gute Nachricht. Aber noch ist nicht alles in trockenen Tüchern. Es muss politisch noch abgesegnet werden im britischen Parlament und natürlich auch im Europaparlament.
Darüber können wir gleich nochmal sprechen. Aber ist das jetzt für diesen Moment das Beste, was möglich war?
Ja, also der Deal ist eigentlich ein Deal, den man schon eigentlich seit einiger Zeit so sehen konnte. Er belässt Nordirland letztendlich in der europäischen Freihandelszone. Nordirland wird, was Regulierung angeht, weiterhin der EU folgen und schafft somit eine Zollgrenze zwischen Nordirland und dem Rest Großbritanniens. Das war immer ein No-Go für die britische Regierung. Die haben das nie bis jetzt akzeptiert. Boris Johnson hat da also tatsächlich nachgegeben. Auch er selber hat das immer abgestritten, dass er da Konzessionen machen würde. Und an dem Punkt hat er Konzessionen gemacht. Insofern da ein großer Durchbruch. Und auf europäischer Seite gibt es aber natürlich auch eine Konzession. Und die Konzession auf europäischer Seite ist, dass die EU sich bereit erklärt hat, dieses Arrangement, diesen Deal tatsächlich abhängig zu machen von der Zustimmung des nordirischen Parlaments, die alle 4 Jahre darüber wieder entscheiden werden können. Das war vorher inakzeptabel für Brüssel. Brüssel hat immer darauf bestanden, dass der Deal sozusagen permanent sein muss, sodass das Good Friday Agreement, also der Friedensprozess in Nordirland, nicht in Gefahr kommen wird in der Zukunft.
Was würden Sie sagen, wer hat sich bei diesen Verhandlungen jetzt am meisten bewegt auf den jeweils anderen?
Also ich denke, das, was politisch wirklich am schwierigsten ist, ist für die Briten tatsächlich eine Zollgrenze zu akzeptieren innerhalb ihres Territoriums. Insofern haben da, glaube ich, wirklich die Briten den größeren Schritt gemacht. Die mussten den auch machen, weil sonst kein Deal zustande gekommen wäre.
Schauen wir doch mal auf die Nordirland-Frage, die ja bisher sozusagen das Kernproblem der Verhandlungen war. Der Backstop ist ja also vom Tisch. Aber das, was jetzt vereinbart wurde für Nordirland, kann das technisch alles funktionieren?
Ja, der Backstop ist vom Tisch, aber gekommen ist etwas, was praktisch ein neuer Backstop ist. Nur ist es eben ein Backstop für nur Nordirland. Das heißt, das ist das, was die EU ganz am Anfang in den Verhandlungen mit Theresa May auch vorgeschlagen hatte. Also im Prinzip behält man Nordirland im Binnenmarkt. Das heißt, es wird keine Grenzkontrollen zwischen Nordirland und der Irischen Republik geben. Und das ist erstmal die ganz, ganz große positive Botschaft.
Es gibt eine Zollgrenze in der Irischen See.
Genau. Das heißt, wir werden keine Grenzkontrollen auf der Insel machen müssen. Wir werden aber natürlich gewisse Checks in der Irischen See machen müssen. Die sind aber aus technischer Sicht relativ einfach zu organisieren, weil ja jeder Lastwagen, der auf ein Schiff in Nordirland fährt, natürlich irgendwo registriert ist. Und insofern kann man da sozusagen relativ leicht automatische Kontrollen hinkriegen. Und das ist aber natürlich aus nordirischer Sicht, ist das natürlich alles sehr schwer und nicht unproblematisch. Die Nordiren haben damit natürlich das Problem, dass sie verschiedene Regulierungen mit Großbritannien haben und verschiedene Zölle haben. Und natürlich dadurch erstmal wirtschaftlich zumindest in gewisser Weise in Schwierigkeiten geraten. Sie werden da sicherlich die DOP, also die Partei Nordirlands, die konservative Partei Nordirlands, wird auch im House of Commons deswegen gegen diesen Deal stimmen. Insofern glaube ich schon, dass es politisch in Nordirland durchaus da auch zu Unruhen und Schwierigkeiten kommen kann. Und die britische Regierung und auch die EU werden da sicherlich sich einiges einfallen lassen müssen, damit es nicht zu schlimm wird. Und da wird es sicherlich auch Geld geben, das nach Nordirland zusätzlich fließt, um da weiterhin für guten Willen und Frieden letztendlich zu sorgen.
Im EU-Parlament befürchtet man aber auch zum Beispiel, dass diese Zollkontrollen, die in der Irischen See stattfinden sollen, dass die, für die soll ja Großbritannien zuständig sein, dass da möglicherweise gar nicht die Bereitschaft dafür da ist. Sehen Sie dieses Risiko auch?
Ja, ich sag mal so, man kann jetzt natürlich große Sorgen auch im Europaparlament haben bei dieser technischen Implementierung. Ich glaube, man muss da dann natürlich schon ein gewisses Vertrauen den Briten gegenüber geben. auf die zugehen. Ich denke, das ist insofern richtig, das zu machen, als dass Großbritannien ja schon ein sehr etablierter Rechtsstaat ist, der gerade was die Implementierung von internationalen Verträgen und EU-Recht angeht, wirklich führend ist. Ich erinnere daran, dass man in verschiedenen Studien gezeigt hat, dass Großbritannien EU-Recht wesentlich gewissenhafter umsetzt, als das zum Beispiel die Bundesrepublik Deutschland macht. Also insofern mache ich mir relativ wenig Sorgen, dass die Briten, wenn sie mal einen rechtskräftigen Vertrag unterschreiben, dass sie bestimmte Kontrollen durchführen werden, diese dann auch durchführen werden. Und wenn sie das nicht machen, wird das ja auch sehr, sehr schnell auffallen und auffliegen und dann den Deal als solchen Gefahr bringen. Also insofern, ja, man muss darauf aufpassen, aber ich glaube nicht, dass das Risiko so wahnsinnig groß ist.
Kann es Boris Johnson schaffen, bis Samstag eine Mehrheit im Parlament für den Deal zu bekommen?
Ja, das ist die ganz große Frage. Ich glaube, insgesamt ist die Wahrscheinlichkeit nicht schlecht, dass der Deal durchkommt. Er wird natürlich versuchen, einige der Labour, also der Oppositionsstimmen, zu bekommen. Er muss die bekommen, weil er keine eigene Mehrheit hat. Vielleicht kriegt er sogar ein, zwei Stimmen von der DUP am Ende, wenn die Geldzahlungen an Nordirland und die Versprechen für Geldzahlungen an Nordirland stimmen. Also insofern muss er jetzt harte Arbeit machen und tatsächlich Geld in die Hand nehmen und die 30 oder 40 Labour-Abgeordneten, die keinen No-Deal-Brexit haben wollen, wirklich überzeugen, für diesen Deal zu stimmen, weil ich glaube, es schon müsste diesen Abgeordneten schon klar sein, dass es praktisch unmöglich ist, noch einen anderen Deal zu bekommen. Also insofern ist entweder dieser Deal oder No Deal. Das ist seine Verhandlungsstrategie. Und mit dieser Verhandlungsstrategie geht er jetzt in die Wahl ins britische Unterhaus am Samstag.
Wenn der Deal am Samstag scheitern sollte, kommt dann definitiv der harte Brexit?
Ja, also das ist die sehr schwere Frage. Natürlich sagt das jetzt jeder in Brüssel hier und jeder in London sagt das auch. Die Realität ist aber natürlich auch, dass die EU es sich sehr schwer tun wird, dann am Montag zu sagen, nach dem gescheiterten Abstimmung im britischen Unterhaus, nein, nein, wir geben auf keinen Fall irgendeine Verlängerung. Ich glaube schon, dass die EU den schwarzen Peter für einen No-Deal immer den Briten zuschieben wird. Und der britische Premierminister ist ja per Gesetz gezwungen, dann um eine Verlängerung zu bitten. Und ich glaube, dass er diese Verlängerung höchstwahrscheinlich auch bekommen wird. Das ist nicht eine Entscheidung von der Kommission, das ist eine Entscheidung der EU-Mitgliedsländer. Ich glaube, die EU-Mitgliedsländer wollen am Ende nicht dafür verantwortlich sein, dass es einen No-Deal-Brexit gibt. Auch wenn man jetzt sagt, keine Verlängerung, keine neue Verhandlung, wenn der Deal scheitert, werden wir wahrscheinlich doch wieder am Verhandlungstisch sitzen.